Und heute hast du auf eine Wohnung 100 Leute, die sich 3 Stunden anstellen. Allein das ist schon irre. Ne? Also das klaut Menschenleben Zeit, würde ich mal sagen. Ja? Und davon ziemlich viel. Nicht nur für den, der vermietet, sondern auch alle, die davor stehen.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Dirk Meissner, langjähriger Führungskopf der deutschen Immobilienwirtschaft, ehemals CEO-Vorstand, mit dem Blick aufs Portfolio Projekte Performance. Ein praktischer Generalist, der nach effizienten und machbaren Lösungen sucht. Herzlich willkommen.
Hallo, lieber Stefan.
Du hast Danke, dass Berlin ich da gefunden.
Sein darf. Danke, dass ich da sein darf.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben natürlich heute auch einen Gin dabei. Généreux, ein französischer Gin in einer wunderschönen Keramikflasche.
Grapeberry. Ja, das kann ich bestätigen, dass die Flasche schon mal schön ist.
Zum Cheers. Wohl. Cheers.
Interessant.
Ja. Bisschen pfeffrig.
Ja, ein bisschen pfeffrig, tatsächlich. Ist sehr lecker.
Ich will was drauf, ne? Pepper und Grapefruit.
Also, ja, kann man genau. Empfehlen. Es schmeckt auch tatsächlich frisch. Ja, super.
So ist es.
Ja.
Wir haben viele spannende Themen aktuell. Wir haben eine schwangere Bauministerin. Ja.
Ja.
Was sie auf jeden Fall gegönnt ist an der Stelle. Wir brauchen Nachwuchs, ganz wichtig.
Ganz wichtig, ja.
Wir wollen ja nicht aussterben. Und wir haben Themen wie Bauturbo, Zinsen, alles, was die Bauwirtschaft bewegt. Ja.
Ja.
Was ist dein Eindruck? Also es gibt ja viel politisches Tamtam zum Thema Bauturbo. Wir brauchen Wohnungen etc. So wissen wir alle.
Ja.
Dem entgegensteht natürlich so Enteignungsthematiken, die gerade von der Linken so ein bisschen hervorgebracht werden.
Ja, bis hin zum Mietpreisbremse und Deckel und du weißt, die ganzen Themen, die uns schon seit geraumer Zeit hier in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft ja interessieren. Und der Bauturbo, das ist ja der Turbo gerade in der heutigen Zeit, das erinnert mich so ein bisschen an Verbrenner, ja. Dass man das dann quasi in der heutigen Zeit dann noch Turbo nennen darf und nicht, wie nennt man das sonst? E-Force oder sowas?
E-Force,
ja, aber das wäre vielleicht doch zu spacig gewesen. Nein, die Sache ist, der Bauturbo an sich ist ja eine ganz gute Sache. Ja? Mhm. Also wenn man sagt, also vereinfacht ist es ja so, es sollen ganz einfach die Baugenehmigungen einfacher werden, dadurch, dass die Standards durch eine Typisierung letztendlich harmonisiert werden und leicht runtergefahren werden. Ne?
Ja.
Brandschutz muss natürlich wie immer sein, aber beim Schallschutz ist man ein Stück weit lockerer geworden. Und es soll natürlich eine Typisierung letztendlich erfolgen. Gebäudetyp E nennt sich das dann, der dann dazu führen soll, dass dann modular oder zumindest standardisiert gebaut werden und auch erstmal genehmigt also werden kann.
Als Ossi kennt man das alles schon.
Ja, genau. Also es gibt auch Westplatte, ja? So ist nicht. Ich komme ja aus dem wunderschönen Salzgitter, das ist ja auch bekannt so ein bisschen als Investmentruin in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, die Bestände sind ja damals auch durch 20 Hände gegangen. Ja. Wir holen ja Real Estate von Firmen, die es heute alle gar nicht mehr gibt und so weiter.
Ich glaube, THG sind die letzten auch gewesen, oder?
Ja, es hat sogar, irgendwann ist alles bei der Postbank gelandet, weil wir es finanziert hatten. Also, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie derzeit. Also, auf jeden Fall auch runtergekommen. Aber sei es drum, Bauturbo, ja, standardisiert, Gebäudetyp E. Man hat natürlich auch daran gedacht, es direkt wieder ein bisschen bürokratischer zu machen, obwohl man einen guten Background oder eine gute Idee dazu hatte, sagt, okay, wir müssen auch kleinere Handwerksfirmen oder Projektentwickler oder, sag ich mal, mit Aufträgen dann mit umfassen zu können, dadurch, dass es mehr Lose gibt.
Ja.
Ja, so. Und das macht die ganze Sache natürlich schon wieder ein bisschen komplexer. Und das ist ja so, dass die deutsche Verwaltung jetzt auch nicht die, sag ich mal, optimierteste in Anführungsstrichen ist. Ich war letztens bei uns in dem neuen Bürgerhaus, ja, also ganz komplett neu gebaut und es war sogar noch eine Faxnummer ausgehangen. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist mal wieder so ein schönes Beispiel in einem komplett neuen Gebäude. Ne? Und dann da war es auch noch auf Plexiglas drauf geprintet, also dass auch,
das ist
auch nachhaltig ist. Ja. Ja, nicht, dass man das DIN A4-Blatt alle 4 Wochen austauschen muss. So, jetzt ist das natürlich ein Thema. Wir haben ein Bauturbo, der, sag ich mal, grundsätzlich vom Vordenken ganz nice ist. Ne? Mhm. Und die Sachen zu vereinfachen. So. Jetzt ist es aber eine Bundesvorgabe. Mhm. Ne? Ne? Man ermöglicht den Leuten in den Ländern und vor Ort quasi das zu machen. So. Und die Sache ist nur, wir haben ja auch noch 16 Landesbauverordnungen.
Selbstverständlich.
Das stellt sich auch nochmal eine ganz andere Frage. Können wir irgendwann sonst mal diskutieren, ob das so sinnvoll ist? Wahrscheinlich nein, kurze Antwort. So, und dann haben wir noch 11.000 Städte und Gemeinden. Mhm. So. Und am Ende des Tages ist es so, jeder Bürgermeister vor Ort oder Bürgermeisterin vor Ort kann entscheiden, ich mach das oder ich mach's nicht.
Also da kann ich ein praktisches Beispiel liefern. Ich wohne ja auch in Brandenburg an der Stadtgrenze zu Berlin. Und da gibt es auch Baugebiete, die Investoren gekauft haben, Entwicklungen drauf machen wollen, selber bauen oder verkaufen. Sie haben dahingestellt. Da gibt es ganz klar, und das kenne ich auch aus anderen Gemeinden, das Thema, warum müssen wir jetzt die Probleme von Berlin lösen? Kann man so denken, man könnte auch denken, dass man erstmal die Themen und Probleme von Leuten löst, die irgendwo wohnen wollen. Aber das ist gerade in den Berliner Randgebieten, die natürlich dann Themen haben wie Infrastruktur, Schulen, Kitas, alles, was man so braucht, da auch nicht hinterherkommen, auch die finanziellen Mittel im Zweifel nicht da sind. Und das eigentlich die Bürgermeister im Umland extrem bremsen. Also mal so ein praktisches Beispiel bei uns.
Absolut. Das ist ja schon mal gut. Da muss ja, hat man sich damit beschäftigt und der Wille ist möglicherweise da. Man tut es aber aus anderen Gründen. Nur wenn du halt 11.000 Bürgermeister hast, und dann die entsprechende Verwaltungsstruktur hast und dann hast du den Leiter des Bauamtes, der vielleicht auch politisch besetzt ist, in die Richtung oder in eine andere Richtung, ist es ja dann auch immer die Frage der entsprechenden Durchleitung. Und das Ego der Leute muss man natürlich auch berücksichtigen. Jetzt soll auf einmal alles einfacher werden. Na, wenn ich jetzt Bauamtsleiter wäre und ein bisschen kritisch, würde ich sagen, naja, wenn ich gewusst hätte, dass das funktioniert, hätte ich es gestern schon gemacht.
Ja.
Weißt du? Mhm. Und auf einmal sagen die, ja, wir machen jetzt Typisierung und so weiter und so weiter. Das ist total super. Das ist gut, dass man sagt, man macht etwas einfacher und versucht zu entbürokratisieren. Mhm. Ja? So, aber was passiert denn, wenn wir bauen? Ja? Es gibt ja auch Stimmen, wo gesagt wird, Deutschland ist fertig gebaut oder zu Ende gebaut. Und jetzt ist es ja so, wenn du sagst, alles klar, ich mache ein neues Baufeld auf, okay, B-Plan brauche ich nicht, aber Straßen.
Ja.
Ich brauche Straßen. Ich brauche, wenn ich dort entsprechendes Mieterklientel, was dann auch, sag ich mal, gemischt ist und nachhaltig, also habe ich auch Kinder.
Mhm.
Das heißt, ich brauche wieder eine zusätzliche Kita. Ja? Das hängt ja alles daran. Ich brauche ein ÖPNV, weil natürlich im Kern ist alles gebaut. Das heißt, ich baue es irgendwo an die Stadtgrenze dran. Attraktivität steigt. Und gerade, ich wohne auf dem Land. Bruchköbel heißt der Ort. Da brauchst du ganz einfach ÖPNV.
Ja.
Ja, sonst kommst du da nicht weg. Ja, du kannst sagen, wenn du jetzt in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf bist, ist alles super, kannst du alles mit dem Fahrrad fahren.
Das Problem haben wir in Berlin auch. Es gab ja genug schon Baugebiete, die, sag ich mal, ausgerufen wurden, auch politisch. Nehmen wir gerne mal den Norden, in Blankenburg-Karow da oben. Da gibt es große Flächen, ehemalige Polizeiflächen, die zu Wohngebieten gemacht werden sollten. Es gab Anwohner und Proteste, die berechtigt gesagt haben, ja, unsere Infrastruktur ist jetzt schon mal am Limit. Oder aus dem ganzen Norden, da gab es viel Zuzug, Panketal, was da oben alles gibt. Und die müssen dort alle durch. Die S-Bahnen sind voll, fallen viel aus. Straßen, absoluter Kollaps. Also ob du morgens um 9 oder nachmittags 17 Uhr fährst, da geht nichts mehr. Und wenn dann noch irgendwas um die 3.000 Familien dahin sollen, funktioniert es nicht. Also auch nicht, wenn man eine neue Buslinie schafft, das bringt es auch nicht. Du brauchst halt Straßen, du brauchst eine S-Bahn, eine Straßenbahn, also alles, wo du schnell viele Leute mitbekommst. Und das funktioniert in Berlin halt gar nicht. Ich überlege, wie lange das Stückchen gedauert hat, von der Invalidenstraße bis zum Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, sonst waren es 20 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist, oder Kanzler-U-Bahn. Also das funktioniert ja nicht.
Ja.
Also der größte Haken ist da dran und daran scheitert auch vieles. Neben anderen Themen, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, wie Finanzierung etc. Das ist ja auch nicht einfacher geworden für
Projektentwickler. Ja, absolut. Ich meine, wir waren beim Bauturbo, wir waren bei den arrondierenden Themen, die man vor Ort dann auch noch benötigt, unabhängig auch davon noch von den Prüfungs- und Genehmigungsverfahren, wo die Leute fehlen in den Ämtern. So. Und da wir ja auch nicht technisch unterwegs sind, macht das ja dann auch nicht irgendeine Automatik mit einem standardisierten Genehmigungsverfahren, mit einer standardisierten Finanzierungsförderung.
Mhm.
letzte Woche gelesen habe. Ich glaube, ich hätte es dir im Vorhinein mal geschickt. Soll die Förderung auch erstmal jetzt bis 2027 erstmal verschoben werden?
Da wird keine kommen. Also leider ist Frau Vogels an der Stelle ein bisschen mit stumpfem Schwert unterwegs. Bis auf ihren Gebäudetyp E, der schon aus der vorherigen Regierung kam, hat sie eigentlich nichts an der Hand, mit was sie irgendwas groß bewegen kann. Vielleicht kann sie ein paar Gesetze entschlacken. Das ist es aber dann auch.
Ja, gut.
Das also ist Geld immer hat sie nicht in der Hand. Wenn wir auch unsere, zumindest können wir das für unseren Kundenkreis, den wir so haben, beurteilen oder auch wenn ich mit anderen Leuten unterhalte, die Leute wollen gar keine Förderung. Das ist denen eigentlich wurscht. Ja? Also das ist immer ein Rechenbeispiel, ob eine Förderung Sinn macht oder nicht. Aber die wollen eigentlich möglichst schnell, wenn die ein Grundstück erwerben, ein Baurecht erwerben, bauen, um dann zu vermieten, zu verkaufen oder eine Mischung aus beiden, was weiß ich. Das ist der Hauptgrund. Alles das ist nur ein Rechenbeispiel. Und ob davon jetzt 30% gefördert sind, wo irgendwelche Zuschüsse gibt, das ist eigentlich egal. Also die sagen auch, okay, wenn wir es fördern sollen, preiswerte Mietwohnung mit rein, können wir machen. Muss man sich über die Modalitäten unterhalten, das muss man rechnen, wie man es hinkriegt. Das Thema ist einfach, wir haben auch genug Kunden, gerade aktuelles Beispiel, im Berliner Südosten hat ein Kunde vor 18 Jahren, mein Kollege ist gerade bei ihm, ein Grundstück per Auktionsrecht bekommen. Das muss er ziehen. Das zieht er natürlich erst, wenn er eine Baugenehmigung hat.
Ja.
In der Zwischenzeit, also es ist ein Slapstick hoch 10, die dort hier BVV, also Bezirksverordnetenversammlung, hat dort immer blockiert, weil sie eigentlich das Grundstück zu einer kommunalen Gesellschaft schieben wollten. Das hat nicht stattgefunden. Mittlerweile ist aus dem Unkraut ein kleiner Wald geworden und der Förster sagt, Moment, da ist was drauf, da sind Viecher. Ja, das ist aber ein innerstädtisches Objekt oder Grundstück. Und jetzt sind sie aber so weit, dass sie einen B-Plan haben, dass durch alle BVVs, das ist, dauert 18 Jahre. Da er nur ein Optionsrecht drauf hatte, war das kostenmäßig im Rahmen, außer Planungsthematiken und Zeit. Aber wenn jemand so ein Grundstück erworben hat und dann, auch wenn es nur 10 Jahre ist für eine Baugenehmigung, das kann man sich nicht mehr schönrechnen. Das funktioniert schlichtweg nicht.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Das funktioniert nicht. Ne? Also Geschwindigkeit ist ja nicht nur in der Immobilienbranche wichtig, sondern in allen Branchen ist es halt Time to Market.
Ja.
Ne? Das ist ja der Punkt. Aber lass uns noch ganz kurz die Möglichkeiten der Kommunen abschließen. Ja?
Ja.
Also die KfW sagt jetzt schon vor Bauturbo und vor dem, was dann zusätzlich an Infrastruktur geschafft werden müsste, gibt es heute schon einen Investitionsstau von 216 Milliarden.
Mhm.
Ja? So, und dann kommen halt die für den Bauturbo entsprechenden, wenn sie denn dann auch durchlaufen und dann auch tatsächlich durchgeführt werden, entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen obendrauf.
Mhm.
Und da würde ich sagen, da ist man nicht bei 200, sondern da ist man auch ganz schnell mal bei 500 Milliarden, wenn man das mal so denkt, dass man sagt, okay, es gibt wirklich diese 50.000, 60.000 Genehmigungsfälle im Jahr. Das ist sehr ambitioniert, das steht im Regierungspaper so drin. Die Spannbreite ist, glaube ich, so von knapp 20 bis knapp 70. Ne? Ich habe jetzt mal so ein bisschen die erhöhte Mitte genommen, obwohl ich das auch noch ziemlich ambitioniert halte, dass so viele Genehmigungsverfahren durchlaufen.
Ja.
Und
aber davon, also durch ein Genehmigungsverfahren wohnt noch niemand in einer Wohnung, das muss man auch mal festhalten.
Ja, ja, genau wie Mietendeckel keine Wohnung braucht. Ne? Ist auch klar. Nein, ist ja völlig richtig, ja. So. Aber stellen wir uns vor, bei den Städten würde das durchlaufen. Wir sind jetzt ein bisschen fiktiv unterwegs, weil wir beide, glaube ich, wissen, dass auch alles nicht passieren wird, was wir hier heute diskutieren.
Ja? Ja.
Hinten raus können wir noch darüber sprechen, was man denn noch so tun könnte, um ein bisschen so einen positiven Ausblick nach vorne zu geben.
Mhm.
Aber jetzt sind wir ja gerade so in dem Modus, wir sagen, okay, das funktioniert alles. So. Und dann kommen, sag ich mal, deine Kunden auf Seiten der Investoren, der Projektentwickler und der Banken dann auf dich zu und sagen, super, ich kann jetzt bauen. Hat statt 6 Jahren, jetzt nur 6 Monate gedauert, das Genehmigungsverfahren.
Ja.
Und jetzt geht's los. Okay, haben sich natürlich alle schon vorher ein bisschen drum gekümmert, ne, weil das ja alles so gut jetzt organisiert ist und die wussten, dass sie schnell eine Finanzierung benötigen. Und jetzt kommst du und sagst, ja, aber ihr müsst ein bisschen mehr Eigenkapital dann schon reinbringen, weil wir haben jetzt auch noch Basel IV. Mhm. Ja, die Banken müssen auch noch restriktiver drauf gucken und auch noch selbst mehr Eigenkapital hinterlegen.
Absolut.
So. Und
da muss ich leider die Spaßbremse spielen manchmal.
Und jetzt ist die Frage, wer baut eigentlich diese Unmassen von Wohnungen, die dann dort eigentlich benötigt werden?
Aktuell, also das, was in der Fertigstellung ist, ist in der Fertigstellung neu angefangene Sachen. Family Office sehen wir. Wir sehen aktuell keine Großen, die was machen, weil die ja doch selber genug Themen haben, weil die auf jeden Cent quasi achten müssen, gerade wenn die schon Bestände haben. Haben sie energetische Thematiken, die sie verfolgen müssen.
Ja.
Das heißt, das Eigenkapital wird auch da sehr sparsam eingesetzt, wo es geht. Wir haben ein Riesenthema. Die Regulierung hatte da vorgesehen, dass gerade gewerbliche Projektentwicklungen die Eigenkapitalvorschriften stark erhöht wurden, von sage und schreibe 15% auf 130%, was dazu führt, dass eigentlich quasi Gewerbebau so aus normaler Bank sich nicht finanzierbar ist. Da müsste die Bank 15-20% Zinsen nehmen, je nachdem, wie man sieht. Also da wird es einen Graumarkt geben, wenn man ihn so nennen will, über Debtfonds, was auch immer dann geschehen wird. Aber letztendlich ist der Markt relativ übersichtlich, weil auch Handelsflächen, wissen wir beide, Büroflächen, also im Moment ist nicht der große Renner.
Ja.
Und bei den Wohnungen sehen wir halt ganz klar, man hat kommunale Bestrebungen, aber auch die haben Themen. Ja, die trifft genauso der Mietendeckel. Der trifft genauso das energetische Thema, trifft das politische Thema. Wenn es kommunale Gesellschaften sind, hat der Bürgermeister, das Land oder wer auch immer, auch ein gewisses Interesse, da jedes Jahr so ein paar Euro Dividende rauszubekommen. Also so Wohnungsbauvorstand wie früher, das ist ein Job, so ein Versorgungsposten, das ist schon ein bisschen länger her. Also der hat viele Strippen, an denen er ziehen muss. Er muss Flüchtlinge unterbringen im Zweifel, er muss neu bauen und hat die Politik an der Backe, die ihm auch das Geld noch wegnehmen will.
Und wie sind jetzt so die Finanzierungsaussichten?
Zwei Punkte. Einmal den langfristigen Bestand. Da sind die Aussichten okay, restriktiver. Einfach die Liegenschaftszinssätze haben sich verändert, was die maximale Höhe der Finanzierung einfach limitiert. Zusätzlich ergeben sich ja daraus auch das, was die Kapitalwertigkeit der Objekte hergeben muss, hat sich auch nochmal gestrafft, nennen wir es mal. Mhm. Das limitiert dich einfach technisch. Also da kann man noch so bunte Bilder malen, wie das Objekt sich entwickelt. Das limitiert dich jetzt. Und bei der normalen Projektentwicklung, da haben wir sehr, sehr viele Entwickler, auch größere, in Schwierigkeiten gesehen, pleite gegangen. Ein paar werden sicherlich noch kommen. Also der Markt ist ja da sehr volatil. Es gibt auch Banken, deren Kreditbuch mehr als ein Drittel Projektentwicklung hat.
Ja.
Und da reden wir nicht von kleinen Banken. Also da könnte auch noch was kommen. Das ist für Projektentwicklung. Ja, gibt es Finanzierung. Der Markt hat sich, sag mal, wenn der Markt mal 100 war, sind wir jetzt wahrscheinlich so bei 25%, die noch mitspielen können.
Ja.
Und dann ist es halt auch teuer. Ja, also wir bewegen uns bei Zinssätzen noch nicht beim Mezzaninkapital, aber wir nähern uns relativ stramm. Ja. Und es kommen noch so ein paar andere Faktoren hinzu. Thema Staatsverschuldung bei uns, ja. Und auch in anderen Ländern, die gerade anfangen, beim IWF anzurufen. Da kommt auch noch ein bisschen was und das auch mit sehr, sehr offenem Ende.
Ja. Es gibt halt so viele Faktoren, ja. Da ist in Kommunen das Personal, was nicht da ist, um die Genehmigungsanträge durchzuleiten. Es gibt dann die entsprechenden Investitionen auf kommunaler Ebene, die wir gerade schon besprochen haben, die nicht da sind. Dann, du sprichst von Family Offices, die kaum aber kaufen oder bauen keine Hunderttausende von Wohnungen. Ja. Ist auch, wenn wir nochmal zurückspringen, ist ja die Frage, was eigentlich die Ursache? Die Ursache ist, wir haben zu wenig Wohnraum. Um nochmal ganz von vorne anzufangen.
Wir haben zu wenig Wohnraum und wir haben zu hohe Zinsen. Das ist der Hauptbelastungspunkt. Mit günstigen Zinsen kannst du auch halt hohe Baukosten gegenfinanzieren.
Ja.
Mit hohen Zinsen machst du es halt nicht.
Ja.
Da kann man sagen, ja, aber in den 90ern mit 7-8% Zinsen wurde auch gebaut. Ja, aber es war eine andere Höhe. Also die Baukosten waren auch hoch, aber das ließ sich rechnen. Aktuell brauchst du ja, wenn du einen Neubau machst. Und wir machen jetzt mal den ganz sozialistischen Gedanken. Wir haben ein kommunales Unternehmen, das hat schon Grundstück und will was draufbauen.
Ja.
Wenn die nach den Vorschriften, die aktuell herrschen, bauen und das ohne Förderung einfach platt was hinstellen, dann brauchen die, sagen wir mal, mindestens mal 22 Euro Miete, damit sich das Ding trägt.
Mhm.
Ja. Da ist jetzt noch nicht groß irgendwas drin von Gewinnen oder Rückstellungen oder nenn es, wie du es willst. Das limitiert dich halt schlicht. So. Und wenn du jetzt noch dazu kommst, du bist Entwickler und du kaufst ein Grundstück, dann sind die 22, sind es 27 Euro.
Ja.
Und da wird die Luft schon dünn.
Ja, da wird es dann auch irgendwann tatsächlich mit der Kundenstruktur ein bisschen dünn, ne?
Ja.
Wer dann dort dann noch einziehen kann. Ne? Das ist dann schon, ist dann halt nicht mehr Schwabing, sondern du sprichst von 22 Euro wo hier in Berlin?
Das ist schon relativ weit draußen dann. Also ne, 22 Euro kriegst du in Berlin, also vielleicht im Bergmann, Kiez oder irgendwo im Grunewald.
Ja.
Aber ansonsten, jawohl, in Friedrichshain gibt es auch schon Ecken, da zahlen die auch im Neubau 22 Euro, das ist schon so.
Ja, genau. Das ist schon der Wahnsinn, ja. Ja, wir haben zu wenig Wohnraum.
Mhm.
Die Frage ist immer, was kann man tun? Ja, so, man kann natürlich sagen, okay, ich muss mich, sag ich mal, in den Kommunen optimieren, ich muss KI einführen, ich muss eine App haben, standardisiert, und ich muss es vor allem transparent machen, so dass in allen Kommunen, sag ich mal, der gleiche Gebäudetyp durchläuft, die gleichen Genehmigungsverfahren in der Art und Weise, in der Struktur durchlaufen, und dann kann ich auch super vergleichen, weil wenn ich einen Benchmark zwischen den einzelnen Städten habe und weiß, wer wo schnell ist, das ist dann auch ein entsprechender Wettbewerb, ne, den ich dort entfache.
Ne, aber siehst du das? Also glaubst du wirklich, wenn sich jetzt, dass sich die Bundesländer oder Städte da in einem Battle ergeben? Also wenn ich jetzt an Bayern denke, würde ich das mal ausklammern.
Weißt du, wir sind ja hier im Fiktiven und wir versuchen ja etwas Gutes nach vorne hier zu besprechen.
Hm.
So. Und daher kann man das machen. Also Wettbewerb grundsätzlich, ich bin ein ganz eingefleischter Marktwirtschaftler. Ja,
ja.
Ich sage, Wettbewerb hilft immer.
Mhm.
Ja, habe ich kein Wettbewerbsmodell oder habe ich kein Geschäftsmodell mehr, muss ich mir ein neues Geschäftsmodell suchen. Und dann schaue ich mir vorher den Wettbewerb an und orientiere mich an den Besten.
Ja. Ja,
das muss es ja sein. Und das ist ein Punkt. Ja. Der nächste Punkt ist, Finanzierung haben wir gerade schon gesprochen. Bauen, okay. Die Bundesarbeitsagentur sagt, ja, Fachkräfte in diesem Bereich, um halt zu bauen oder auch noch Solaranlagen obendrauf zu kippen auf die Häuser, brauchen wir bis 2030 160.000 neue Fachkräfte.
Mhm.
Und jetzt haben wir eigentlich schon ganz viele Leute hier ja auch schon nach Deutschland migriert. Die müssen ausgebildet werden. Und das kann man dann, sag ich mal, dort möglicherweise schon schaffen, dass man zumindest die arbeitenden Hände dazu bekommt,
ja? Ja.
Unabhängig von allen anderen. Ich glaube, das ist eigentlich wahrscheinlich der einfachste Punkt, den wir nehmen können. Ja?
Und die Unternehmen und Mitarbeiter, die jetzt da sind, die haben ja auch aktuell nicht ganz so viel zu tun. Also da gibt es ja noch Auslastungspotenzial.
Ja, aber nichtsdestotrotz sind die Baupreise vom letzten auf dieses Jahr um 3,2% gestiegen.
Mhm.
Ja, so.
Ja.
Also das heißt trotzdem, bauen wird immer noch teurer. Ja, du hast es ja gerade schon entsprechend ausgeführt, was das bedeutet für die entsprechenden Mietpreise.
Ja.
So. Und am Ende des Tages, na, wissen wir, dass das im Prinzip so der große Renner nicht werden kann. Und es dauert Jahre. Ja, selbst wenn der Bauturbo genauso zinden würde, wie sich die Politik das vorstellt, Genehmigungsverfahren, vorher planen, Finanzierung holen, alle ziehen ein, 3 bis 4 Jahre. Das heißt, wir sind im Prinzip schon im Jahr 2028, 2029 unterwegs, gedanklich, bevor sich überhaupt was an der Lage ändert.
Und wie viele neue Wohnungen sollten im Jahr entstehen? 400.000?
400.000, ja. Also wir sind so aktuell bei 200.000.
Genehmigung, ja.
Genehmigung, nee, ich glaube, dass die 200.000 auch die Fertigstellung.
Okay.
Man hat sich ja auch jetzt im Sommer, hat man sich ja gefeiert, dass die Genehmigungen um 30% gestiegen sind, im Gegensatz zum Vorjahr. Und jetzt sage ich dir mal das Referenzjahr, wann wir das letzte Mal so viele Genehmigungen hatten, wie man jetzt mit plus 30% zum Vorjahr hatte.
Okay.
2009.
Okay.
2009, keine Krisen. Ah gut, Finanzkrise, aber es war nicht wichtig für den Wohnungsmarkt.
Ja.
Ja, wir hatten noch keine Migration, wir hatten noch keine sonstigen Themen, wir hatten noch keine Kriege. Ja.
Mhm.
So, das heißt, wir hatten eigentlich einen sehr entspannten Wohnungsmarkt damals. Ne. Damals war Berlin 2009, bitte berichtige mich, war eine 6,50 Euro Stadt.
Genau, und ich sage mal, heute kommen 100 Leute zur Besichtigung. Früher war es auch so, da hat aber der Vermieter 100 Besichtigungen durchgeführt, um eine Wohnung zu vermieten.
Ja.
Und ja, wollen Sie noch einen Fußboden, wollen Sie noch eine Küche? Also das waren ja so die Thematiken damals. Ja.
Ja, genau. Und heute hast du auf eine Wohnung 100 Leute, die sich 3 Stunden anstellen. Allein das ist schon irre.
Ja.
Ne? Also das klaut Menschenleben Zeit, würde ich mal sagen. Ja? Und davon ziemlich viel. Nicht nur für den, der vermietet, sondern auch alle, die davor stehen. Und das Schlimme daran ist, Stefan, und das ist dann vielleicht auch so, wir sind ja hier kein politischer Podcast, aber das ist vielleicht dann auch irgendwo ein Grund, warum die Leute gerade, sage ich mal, in der Verteilung der ihrer Wählerstimmen doch, sage ich mal, nach links und rechts doch stark driften, weil du hast immer 99, die sauer sind.
Mhm.
Weil sie die Wohnung nicht bekommen haben. Ja? Wie war es denn früher? Du hast gerade von 22 Euro gesprochen. 22 Euro, ja, machen wir 22 Euro. Und da weißt du eigentlich für den Mietpreis, ist jetzt aber eine mietengedeckelte Wohnung, ne? Du darfst aber diese 22 Euro nicht nehmen. Die könntest du aber nehmen, weil die Lage super ist, Berlin, Torstraße, whatever. Ja, so. Und dann hast du 100 Bewerber dort, die, sag ich mal, dann für 10,50 Euro mieten dürfen.
Mhm.
Ja, weil dann der Deckel drauf ist. So. Von diesen 100 hast du, sag ich mal, einen Siemens-Ingenieur und dann hast du noch einen coolen Start-up-Millionär und sagt, okay, von den 100 bekommen einer von diesen beiden die Wohnung und wahrscheinlich nehme ich den Siemens-Ingenieur, weil das ein bisschen konservativer ist, ne? Jetzt als Vermieter. So, und du hast dann trotzdem 99, die sauer sind.
Mhm.
Ja, den Startup-Millionär, der wird das jetzt nicht wuppen, ja, der wird dann sagen, ich mache was anderes, ja. So, hättest du aber direkt für 22 Euro vermieten dürfen, hättest du trotzdem diese beiden Bewerber gehabt und hättest nur zwischen diesen beiden auswählen müssen, weil alle anderen wären schon gar nicht in Frage gekommen.
Ja.
Ja? Das heißt, das Ergebnis, Stefan, es bekommt immer derselbe die Wohnung.
Genau.
Ja, weil natürlich die Bonität des Mieters, sage ich mal, für einen privaten Vermieter wichtig ist. Ja?
Natürlich.
Vielleicht jetzt nicht für Rolf Buch, der sagt, der Mietendeckel ist gar nicht so schlecht, ne? Hat er gerade gestern erst wieder gesagt.
Ja.
Da denke ich mir, okay, ja. Aber wir haben ja 64% der deutschen Mietwohnungen, die vermietet werden, sind von Kleinvermietern.
Genau.
Ja. Und die haben sehr wohl, sage ich mal, einen Bedarf daran, dass der Mieter schon potent ist und auch monatlich seine Miete zahlen kann.
Ja.
Und daher ist es letztendlich so, dass das auch keine gute Idee letztendlich ist. Gegenrede immer gerne dazu.
Mhm.
Ja. So. Also was hilft uns am Ende des Tages wirklich? Wir müssen schnell und auch standardisiert die Dächer bebauen. Wir müssen die Lücken bebauen, die da sind. Und das halt aber über einen Masterplan. Und das halt für jede Stadt, wo ein entsprechender Bedarf ist. Ja, das müssen wir vielleicht nicht in Gelsenkirchen tun. Nichts gegen die Kollegen aus Gelsenkirchen. Aber da würde ich mal sagen, ist die Wohnungsnot jetzt nicht so groß. Genauso groß, wie sie auch in meiner Heimatstadt in Salzgitter nicht ist. Ja, aber in Hamburg, Berlin, München und die alten und die ganzen Uni-Mittelstädte, die aus den Nähten platzen, da muss letztendlich eine entsprechende Formalie, ein Masterplan draufgelegt werden.
Ja.
So, und das muss natürlich genauso standardisiert erfolgen. Und dann haben wir zumindest eine Abschwächung dieser Wohnungsnot. Ein anderer Punkt ist, weißt du auch, Deutschland ist ein Mieterland. Ne? Wir haben 42.
Leider, ich muss sagen, an der Stelle leider. Also,
ja.
Das wird mir gerne noch in der aktuellen Debatte, in der politischen, also mit enteignen und diesen ganzen Themen und
Deckel,
gerade auch von den Linksparteien, würde ich mir zumindest erwarten, dass sie auch dafür sorgen oder in ihr Programm aufnehmen, dass die Leute auch in Eigentum kommen. Das schützt sich ja vor den bösen Vermietern, die sie immer alle nicht so mögen. Warum wird die Eigentumsquote nicht gefördert? Da reden wir nicht wieder von Geld, sondern einfach von Vereinfachungen, den Leuten das zu ermöglichen. In der Regel passiert das am allerbesten, wenn man ganz gut verdient und die Leute einfach in Arbeit bringen, die meisten sind Arbeit, aber auch für vernünftige Löhne zu sorgen, wirtschaftlich das Land nach vorne zu bringen, das ist das A und O. Damit steht und fällt alles. Und das passiert ja gar nicht. Wir haben in Europa die geringste Eigentumsquote. Dadurch auch quasi ist immer gesagt, Deutschland ist ein reiches Land. Da muss man mal genauer hinschauen, dass das Vermögen, das Vermögen pro Kopf des deutschen Einwohners ist, glaube ich, das eins der geringsten in Europa, weil er schlichtweg kein Immobilieneigentum hat und das auch nicht vererben kann. Also das ist eine Riesenthematik. Und auch bei der gleichen Diskussion haben wir ja aktuell, was wir ja sehen, wird der Arm gegen Reich ausgespielt, also die bösen Milliardäre gegen die bösen Bürgergeldempfänger. Da kann man sicherlich an beiden Enden ein bisschen was machen, aber der hockt ja nicht wie Dagobert Duck in seinem Goldturm und zählt Taler, sondern der ist ja investiert, der hat Unternehmen, wenn wir gerade mal schauen, das, was mir leider auch medial zu wenig zu kurz kommt, an der Stelle der Kollege Schwarz von Kaufland und Lidl-Gruppe, der baut als einzigster, wer es hier noch politisch noch mal so am Rande diskutiert, als einzigster und erster ein gigantisches KI-Zentrum bei sich da unten.
Ja.
Und gibt dort richtig Gas, investiert da Milliarden über Milliarden aus seiner Schatulle. Das ist so der erste, von dem man überhaupt mal was an der Stelle sieht. Ja, so mal als Brückenschlag. Was haben wir für positive Ereignisse in Deutschland?
Ja.
Der tut irgendwas.
Ja.
So. Warum wird KI bei uns nicht gemacht? Geht wieder das Thema Datenschutz los und wir haben natürlich das Riesenthema, wir haben keine brauchbare Energieinfrastruktur mehr mit Kraftwerken, die konstant Leistung bringen. Das wurde ja abgeschafft und deswegen findet hier in der Region auch wenig Ansiedlung zu dem Thema statt, weil es schlichtweg, man braucht dort dauerhaft energetische Leistung und nicht nur, wenn die Sonne scheint, kann man die Maschine anschmeißen. Ja,
ja, ja, ja, definitiv. Also, okay. Wir sind ja auch kein Ökonomie- und Energie-Podcast, aber...
Der kleine Rant sei mir erlaubt an der
Stelle. Ja, ja, nein, alles gut. Ja. Das können wir nochmal gesondert machen, aber es ist auch ein super spannendes Thema, weil die Grundlast ja komplett wegfällt. Also daher, da wird es mir auch schon ein bisschen schummerig im Rücken, ja, um ehrlich zu sein, für die Zukunft. Naja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, das mit der Förderung für die jungen Familien oder für diejenigen, die sich das erste Mal eine Wohnung kaufen. Ja. Es ist schon wichtig, dass eine entsprechende Förderung am Anfang da ist, ja, weil es die Baukosten waren schon immer in Relation hoch oder die Zinsen in den 80ern.
Ja.
Ne, 80er gab es ja auch mal so einen Zinsschock. Ne? Das war dann auch für viele nicht ganz so nice und haben viele auch ihr Haus verloren damals. So, aber es gab damals 10E, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, das war im Rahmen der jährlichen Einkommensteuererklärung, 10E-Erklärung, und dann hast du entsprechend etwas zurückbekommen, um halt das in die Tilgung oder in die Zinsen oder wie auch immer gestreckt einzuzahlen. Dann gab es ja diese Einmalzuschüsse in den 90ern und Nullerjahren, glaube ich, noch. Ja, und das gibt es ja, glaube ich, aktuell gibt es gar nichts mehr.
Dann gab es nochmal Baukindergeld, gab es mal.
Es gab auch nochmal Baukindergeld, ja, richtig.
Aber ich glaube... Das der größte Posten ist ja auch in einer Finanzierungsthematik. Wenn jetzt jemand etwas kauft, was fertig ist, was neu gebaut oder gebraucht ist.
Ja.
Ich hatte kürzlich hier die Brüder Czar hier aus Berlin und auch von beiden ganz klare Forderung. Bei der ersten Immobilie, die man sich erwirbt, gibt es keine Grunderwerbsteuer. Und sollte man bauen, wo die Grunderwerbsteuer vielleicht jetzt nicht das große Thema ist, dann kann man auch da schauen, welche steuerlichen Anreize man noch irgendwie bringt. Die Nebenkosten, wenn man kauft, sind ja mit Makler und Grundbuchamt und Notar, was man hat, sind, was weiß ich, 12-15%. Ja.
Ja.
Und das muss man mitbringen. Das finanziert einem keine Bank.
So sieht's aus.
Und wenn man da mal das um die Hälfte zusammendampfen kann, ist vielen auch schon geholfen, als mit irgendwelchen komplizierten Förderungen, wo wir ein neues Bundesamt für irgendwas für brauchen.
Ja, also das mit dem Vorschlag der Grunderwerbsteuererlass für die erste eigene selbstbewohnte Wohnung, das ist ein super Vorschlag, ja, unterstütze ich total. Aber dann wurde es wieder weggewischt und dann kam wieder so typisch ein Vorschlag, ich glaube von den Grünen kam das dann, ja, dann machen wir doch 2,5% der Baukosten. So, das heißt, du musst erstmal die Baukosten wieder nachrechnen und so weiter. Weißt du, so ein Bürokratiemonster.
Bürokratiemonster und durch Zufall sind die Baukosten gerade um 2,5% gestiegen.
Ja, wie auch immer. Also die Sache ist, genau, es braucht halt einfache, pragmatische Lösungen. Ja, wie in jedem Unternehmen letztendlich auch, Stefan.
Darauf sollten wir nochmal anstoßen. Einfach und pragmatisch wäre das Allerwichtigste.
Genau.
Schmeckt mal.
Ja, sehr lecker und schön kühl.
Ich würde ja nochmal auf ein vielleicht letztes Thema auch zurückkommen.
Gerne.
Unser Thema sind da hier Finanzierungen und da tut sich ja, ein paar Sachen haben wir schon besprochen, gerade in der gewerblichen Projektentwicklung. Es tun sich aber noch so ein paar andere Themen gerade auf. Es ging auch ein bisschen durch die Presse. Bei den Franzosen läuft es nicht ganz so gut, haben riesen Strukturprobleme, Regierung wechselt gefühlt im 4-Wochen-Rhythmus und der Finanzminister hat auch schon mal beim IWF angefragt, ob man was tun könnte. Das sieht man auch ganz gut an der Staatsverschuldung, die relativ hoch ist. Die dritthöchste in der Eurozone mit 114%. Was auch nur geschätzt ist, weil die Pensionsverpflichtungen, die haben aus dem öffentlichen Bereich, die sind gigantisch, dann werden da wahrscheinlich 250% stehen oder sowas.
Ja, weil das ist ganz spannend, ja, weil dort zum Beispiel im Verteidigungshaushalt oder in anderen Haushalten letztendlich auch noch Rentenansprüche mit reingeschoben werden.
Genau.
So undurchsichtig, Wahnsinn.
Genau, also der Markt bildet das aktuell auch wieder. Die zahlen fast die meisten, oder doch die meisten tatsächlich, Spreads, also die Aufschläge auf die Staatsanleihen von 0,8, 0,9 aktuell, haben offiziell 3,3 Billionen Verbindlichkeiten. Ihre Zinslast liegt im Moment bei 70 Milliarden im Jahr, wird in den nächsten 2 Jahren auf wahrscheinlich 110 Milliarden steigen, aufgrund einfach der Refinanzierung der bestehenden Anleihen und der neuen Zinsen, die sie dort vorfinden. Und die sind halt deutlich größer als Griechenland. Also die zu fangen, schauen wir mal. Ich denke, der IWF und die EZB werden einspringen mit den Auswirkungen. Ja, wahrscheinlich wird der Euro stark unter Druck kommen. Die Zinsen vermutlich fallen etwas, auch auf dem langfristigen Ende, wo sich im Moment nicht so viel tut. Aber letztendlich wird der Euro stark entwertet werden. Also ist nicht zu fangen. Ja. Italiener sind auch nicht besser dran, aber die Italiener tun aus zumindest meiner bescheidenen Sicht das Richtige. Sie fangen nicht an mit irgendwelchen sozialistischen Fantasien was zu enteignen, sondern sie senken die Steuern, neues Restrukturierungsprogramm, der ganze Steuerthematik, alles vereinfachen, Flat-Tax, die Unternehmen produzieren lassen, um prosperieren zu können und nicht in irgendwelchen Themen zu verstricken. Also da findet gerade diese Entschlackung statt.
Ja.
Dass das in Frankreich möglich ist, glaube ich eher nicht. Also da wird ja schon, wenn die Mittagspause um 5 Minuten gekürzt wird, brennen ja da schon die Reifen auf der Straße. Ja,
die haben sofort die gelbe Weste an.
Ja. Ja.
Also das ist, ja gut, Frankreich. Aber ich sag mal so, also wir haben ja jetzt auch so eine Billion auch mal gerade in Sondervermögen so.
Ganz spannend, der Bundesrechnungshof hat das ja auseinandergenommen. Das wird noch spannend.
Ja, also unbenommen dadurch, dass ich glaube, dass die Politik es auch nicht wirklich ausgeben kann, weil die sind ja auch nicht so schnell im Geld ausgeben.
Von Olafs Doppelwumms ist, glaube ich, nicht so wirklich was ausgegeben worden.
Ich glaube,
nur Zinsen
ich glaube, das war so, aber das müsste man nochmal einen Faktencheck hinten rausmachen.
Den Faktencheck
machen. Ja, genau. Und aber ich glaube, mit den ganzen Themen, die wir haben, ja, also wir haben seit 2 Jahren haben wir Rezession. Ne? Mhm. Stagnation im Prinzip schon seit 2018. Ja, die letzten 2 Jahre, 03, 02, jeweils 2023 und 2024 zurückgegangen. Das Statistische Bundesamt musste sich auch nochmal korrigieren, weil sie so ein bisschen falsch unterwegs waren, nämlich zu gut, ist noch schlechter geworden. Und so, und der Ausblick nach vorne raus ist so, wenn man die KfW oder die Bundesbank oder wen auch immer nimmt, ja? Also die sagen, okay, wenn es super läuft, haben wir so 1,5 bis 1,8 Wirtschaftswachstum bis 2029, so im Base Case 1,2, 1,3. Und wenn es halt gar nicht so gut läuft, und ich glaube, es ist immer noch relativ ambitioniert, sind halt 0,708. Ja?
Ja.
Wirtschaftswachstum, BIP. Und so, wenn ich dann weiß, ich stecke auch noch 1 Billion Schulden, Sondervermögen.
Neben dem Haushalt,
Neben den Haushalt rein, und erhöhe auch ein bisschen Staatsquote auf über 50% und so weiter. Und dann habe ich ein Wirtschaftswachstum von, lass es 1% sein, sorry.
Bei einer Inflation von 2 und ein bisschen oder 3, je nachdem, wie man es so sieht.
Ja, also wie auch immer. Die Sache ist, das bringt uns halt nicht so richtig nach vorne. So. Und das heißt letztendlich 120 Milliarden müssen jedes Jahr in die Rentenkasse aus Steuergeld zusätzlich mit reingebuttert werden. Dann haben wir natürlich die 50 bis 60 Milliarden an Bürgergeld und wir haben die ganzen anderen Töpfe, die es zu bedienen gilt. Und gestern habe ich noch eine spannende Sache auch vielleicht noch zum Abschluss gelernt. In den 90er Jahren war es so, dass man einen Haushalt hatte, der war entsprechend groß und man hatte 40% davon zur freien Verfügung, wo man tatsächlich dann investieren konnte. Mhm. Die waren dann halt nicht gebunden, wie zum Beispiel die 120 Milliarden, die aktuell zumindest jährlich in die Rentenkasse noch reingebuttert werden müssen. Heute sind es noch 15%, die frei beweglich im Bundeshaushalt sind. Mhm. Und die Prognose ist 29,6%, 35,0%. Das heißt,
selbst wenn wir nur diese geringen Beträge nehmen, davon wird dann nicht wirklich investiert, das wird ja eher verkonsumiert in Prestigeprojekte, nennen wir es mal, oder sozialen Themen.
Wie auch immer. Ne? Was ich nur darstellen wollte, ist, dass die Handlungsfähigkeit, und wir kommen ja gleich wieder auf Frankreich, weil Frankreich ist halt nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Ne? So, und die Handlungsfähigkeit nimmt halt immer weiter ab. So, und das heißt, in 10, vielleicht auch in 5 Jahren, sind wir vielleicht genauso weit wie Frankreich, Stefan.
Ja.
Ja, das ist der Punkt. So. Und das heißt, man muss an allen Hebeln jetzt eigentlich sagen, okay, wie die Schweden in den 90ern, direkt am Anfang einer Legislaturperiode muss ich letztendlich Reform machen. So. Und wenn ich diesen Zeitpunkt verpasse, und das sieht gerade danach aus, Stefan, dann glaube ich, dass wir den Zeitpunkt verpassen und in 5 bis 10 Jahren dort stehen, wo Frankreich heute steht.
Das ist gut möglich. Wir wollen aber mit das Positiven vielleicht abschließen. Ich glaube immer noch, dass wir es schaffen. Ja, wir sind kluge Köpfe in Deutschland. Wir haben uns aus 2 Kriegen, wo hier alles relativ flach war, nach vorne gekämpft. Und sicherlich gehört da ein bisschen mehr dazu als nur warme Worte und Sonntagsreden im Fernsehen. Aber die Not muss vielleicht ein bisschen größer werden, damit es besser wird.
Ja. Ich sag mit Roman Herzog, es muss wieder ein Ruck durchs Land gehen.
So ist es.
Zum Wohl.
Vielen Dank, dass du da warst.
Hat viel Spaß gemacht. Danke schön.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.